Hi, ich bin Parshad.
Und ich bin Marc Augustat.
In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen,
Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es, Witze zu reißen über Geister.
Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.
Als die Britannia hieß sie, glaube ich, also die Staatsjacht, die königliche Yacht außer Dienst gestellt wurde, weil war halt irgendwann zu teuer, da hat sie geweint. Nicht, weil ihr da irgendwie Reichtum oder Eigentum oder ihr Spielzeug so oligarchenmäßig weggenommen wurde, sondern weil offenbar diese Yacht, dieses Schiff, einer der ganz wenigen Orte war, wo sie unbeobachtet war, wo sie mal in kurzen Hosen, weißt du, und nicht immer mit diesem riesen Taft-Wolkenzeug umgeben war, sondern da konnte sie mal wirklich Mensch sein. Also wirklich wie so ein Schutzraum, so extraterrestrisch fast. Arbeit, Leben, Liebe.
Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
God save the Queen. Ja, mal ein ganz anderer Jingle zur Begrüßung. Hier ist der Mutmach-Podcast mit dem monothematischen Freitag. Eigentlich hatten Paul und ich was ganz anderes geplant. Wir haben umgeschwenkt. Warum, liebe Suse?
Weil gestern Nachmittag oder frühen Abend die Queen gestorben ist.
Aber es sterben ja pausenlos immer irgendwo irgendwelche Menschen. Und so Kult ist ja auch ein bisschen komisch. Warum? Also was macht diese Frau so besonders?
Ich glaube, das Besondere ist, also erstens ist sie ja doch über, also angefangen noch, also 1926 geboren, dann eher Zweiter Weltkrieg mitgenommen, relativ früh mit 25 Königin geworden.
Relativ früh ist gut.
Ja.
Ey, ich meine, unser großer Sohn ist 28.
Ja, eben.
Ja.
Und hat dann 70 Jahre, ich glaube, so lange hat noch nie ein König oder eine Königin regiert. Alle möglichen, auch den Wandel, ne? Also wir leben ja in einer sehr schnellen Zeit, mitgenommen und auch und war auch immer da. Und gleichzeitig ist sie sehr traditionell und wie so ein Urgestein, wie so ein Licht in der Dunkelheit, das immer leuchtet, also an dem man sich so.
Man sah nur so einen Hut, so einen komisch farbigen Hut und man wusste, ach, eigentlich alles okay. Ne?
Ja.
Die Welt dreht sich noch. Und du sagst was ganz Interessantes, das Dasein.
Ja.
Im Sinne von präsent sein, das war ja ihre Aufgabe. Die hatten ja in Wirklichkeit nichts zu tun. Du musst mal überlegen, vor 100 Jahren sind die Romanows abgewickelt worden, die Habsburgs, wie hießen die anderen noch, hier die Hohenzollern.
Ja, ja.
Ja, und aber die Windsors waren eigentlich auch, die hießen ja Sachsen-Gotha oder irgendwie so. Die Windsors waren einfach überflüssig, die kosteten Geld und standen im Weg rum.
Ja, aber das Interessante ist ja, also sie ist ja nicht nur in Großbritannien, sondern es gibt ja noch 15 weitere Staaten, wo sie auch quasi Oberhaupt ist, wie zum Beispiel Australien oder so,
Kanada. Ne? Justin Trudeau, der Premier, hat fast geweint.
Ja, also wo sie eben kein, also die Regierung Regierung sein lässt, aber wo sie eben halt auch so ein Symbol, also sie ist ein Symbol, wenn du so willst, oder war eins.
Aber was ein schreckliches Leben als Symbol, so als lebendes Monument.
Also, ja, aber eben auch als etwas, was immer da war und das egal, ob jetzt Welt, also Wirtschaftskrise oder irgendwelche anderen, ich glaube, das Einzige.
Brexit.
Ja, genau. Ja. Ich glaube, dass, wie viel hat sie? Ich glaube, 15.
14. Also wenn man Liz Truss jetzt mitnimmt, ich glaube, die hatten nichts mehr zu tun.
Doch, sie war am Dienstag in Balmoral.
Ach Quatsch.
Und hat da die Queen getroffen. Doch. Und die hat sie noch quasi zur Ministerpräsidentin.
Ach, guck an. Und dienstags, es war immer dienstags, hat sie mit dem jeweiligen Ministerpräsidenten, also Prime Minister,
Geheimgespräche gehabt.
Und zwar Geheimgespräche. Da ist nie was rausgedrungen. Weißt du, wer ihr Erster war?
Ja, Winston Churchill.
Hammer, oder?
Ja. Und das finde ich so verrückt, weißt du, weil Winston Churchill ist so in meinem, von meinem
Alter.
Gefühl irgendwie so ganz alt und so Anfang 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert und die Queen ist so zeitlos.
Absolut, absolut. Und sie hat nie irgendwas gesagt. Ich meine, natürlich haben die eine Haltung, ich sag mal, zum Brexit gehabt.
Ja, bestimmt.
Und du weißt genau, wenn du Queen bist und einfach nur einen ganz leisen Furz lässt, dann bebt die Welt. Wie groß muss diese Verlockung gewesen sein, weißt du, wenn so ein Kasper wie dieser Boris Johnson da seinen Scheiß macht, sich einfach dazu zu äußern. Mhm. Und dann den königlichen Schnabel zu halten, das, ey, was eine Leistung. Mhm. Also, und das ist so paradox in unserer Zeit, ja?
Ja.
Alle quatschen und auf einmal ist Verschwiegenheit eine Leistung.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch die kulturelle Leistung, die ich bislang unterschätzt habe. Es war mir nicht so klar. Diese Monarchie war die Spitze eines globalen, auch durchaus kolonialistischen Weltreichs. Mhm. Ja, denen gehörte, ich weiß nicht was, ein Drittel der Welt oder sowas. Mhm. Und dann irgendwann waren sie überflüssig, weil es die Demokratie gab. Und sie hat es geschafft, diese Monarchie ja, von so einem Machtladen in so einen Symbolladen zu überführen. Und sie, dieses Schweigen, dass sie an diesem Dienstag nie irgendwas kommentiert hat, zeigt ja auch, wir sind da, aber ihr müsst keine Angst vor uns haben. Mhm. Wir wollen unsere Macht nicht zurück. Das Einzige, was wir wollen, ist spielen, und zwar uns selbst.
Ja.
Das, und ich glaube, das ist sonst kaum gelungen, ja gut, in anderen europäischen Staaten auch, aber diese friedliche Transformation einer Monarchie, ich finde es total spannend.
Ja, ich habe da auch drüber nachgedacht, weil ich meine, naja, wobei das norwegische Königshaus,
ja klar,
auch
die Holländer,
okay, aber in Spanien hast du Skandale.
Ja, die hast du überall, Juan Carlos, der Lustmolch.
Ja, und in den Niederlanden war es auch nicht immer so leise, und die britische Königin war... Und sie ist ja die Einzige, die auch den Titel Queen hat, ne? Es gibt ja keine Königin, die, also die Queen ist die Queen.
Niemand weiß, dass sie Elisabeth heißt, ja? Die heißt Queen. Also das wäre so, als würdest du Mutter heißen.
Naja, sie
ist
eigentlich Elisabeth Alexandra Mary. Ja.
Oh, und das,
Aber egal, ich finde es so interessant, dass sie auf der einen Seite dieses Traditionelle und aber auch sehr very British, so zurückhaltende für mich symbolisiert hatte und gleichzeitig aber auch so kühl und ja doch echt unnahbar.
Du musst dir mal überlegen, die ist ihr ganzes Leben lang auf diesen Schienen gewesen.
Ja, und in diese Rolle auch rein.
Die ist schon als kleines Kind von irgendwelchen Schranzen und Zofen und alle haben, ich meine, Erwachsene knicksen vor einem Kind. Mhm. Also auch, und da kommt auch der Feminist in mir durch, als 25-jährige Frau, damals 52, in einer kompletten Männerwelt.
Ja.
Ich meine, okay, es gab Victoria, also die Königin.
Mit zwei Kindern schon?
So. Also sich da so durchzusetzen, zu behaupten, nicht durchzudrehen. Ich meine, die war schon Feministin, als es Feminismus noch gar nicht gab.
Ja, das ist, darüber habe ich auch noch
Und gedacht. Da möchte ich einmal ganz kurz meinem Bruder Philipp danken. Weil ich glaube, dieser Mann an ihrer Seite war Teil dieses Konstrukts.
Ja.
Weil Philipp hat geschworen, hat vor ihr niedergekniet bei der Krönung 1952 und hat geschworen, mit Leib und Seele sie zu verteidigen und zu beschützen. Und das finde ich eine unglaublich schöne, romantische Interpretation von Männlichkeit.
Ja, er hat irgendwann mal gesagt, für meinen Job gibt's kein Handbuch.
und diese Knorzigkeit und Sperrigkeit und dieser unglaublich kranke Humor, den darfst du auch nur als Brite haben.
Den haben die aber beide gehabt. Ne?
Total, also. Total. Und als Philipp letztes Jahr gestorben ist, im April war es, glaube ich, da wusste man, jetzt fängt ihr Sterben auch an.
Ja.
Weil die beiden konnte man, glaube ich, nur als Team sehen. Ne?
Ja.
Also über weite Strecken.
Ich glaube auch, dass er so eine Art, also das ist jetzt wirklich so unrein, aber ich glaube, er war so ein Gradmesser, ja, also wie so ein Steuerrad, weil er zum Beispiel auch
Kompass?
Derjenige war, Kompass, ja, super, danke, weil er auch derjenige war, der gesagt hat, wir müssen uns jetzt in so einem Medienzeitalter auch den Medien mehr öffnen, und dann wurde plötzlich in den Schlössern auch gedreht und man hatte so medienwirksame Auftritte und so weiter. Ne?
Wobei interessanterweise die erfolgreichste Dokumentation der BBC war so eine Art, ja, heute würde man sagen, Home Story, da hat die BBC ein Jahr lang diese königliche Familie verfolgt mit der Kamera. Also sie haben auch wieder zurückgedreht, ne? Weil das könnte man sich heute, glaube ich, nicht mehr vorstellen. Und da haben auch ganz viele gesagt von der königlichen Familie, boah, hat brutal genervt, überall die Kamera. Elisabeth war die Einzige, die sagte, ach, war eigentlich ganz lustig.
Eine beruhigende Präsenz habe ich auch irgendwo gelesen. Das fand ich aber gut, weil das stimmt auch. Die hat sich nicht so aus der Haut bringen oder lassen. Ne? Die ist nicht verunsichert, die hat da so ihr Ding gemacht und die war wohl auch sehr humorvoll. Also es gibt immer wieder so einzelne Passagen, wo sie dann auch über ihre Familie und so weiter spricht und man so schmunzelt.
Weißt du, wann sie mal geweint hat?
Nee.
Ganz interessante Situation, und zwar als die Britannia hieß sie, glaube ich, also die Staatsjacht, die königliche Yacht außer Dienst gestellt wurde, weil war halt irgendwann zu teuer, da hat sie geweint. Nicht, weil ihr da irgendwie Reichtum oder Eigentum oder ihr Spielzeug so oligarchenmäßig weggenommen wurde, sondern weil offenbar diese Yacht, dieses Schiff, einer der ganz wenigen Orte war, wo sie unbeobachtet war, wo sie mal in kurzen Hosen, weißt du, und nicht immer mit diesem riesen Taft-Wolkenzeug umgeben war, sondern da konnte sie mal wirklich Mensch sein. Also wirklich wie so ein Schutzraum, so extraterrestrisch fast. Fand ich total lustig. Ja. Auf der anderen Seite war sie angeblich sehr kaltblütig.
Ja.
Sie war auch Jägerin.
Sie ist geritten.
Sie Pferde gezüchtet und sie hat Vögeln eigenhändig den Hals umgedreht.
Oh Gott.
Also du hättest vorher, ich weiß nicht
ich was. Ich habe irgendwo ein Zitat gelesen, wo jemand gesagt hat, zuerst kamen die Pferde oder die Hunde, also
die Corgis.
Ich sag jetzt mal die Pferde, dann die Doggies.
Ja.
Die Corgis sind eine, es gab eine Mischung durch Zufall von dem Raucherdackel ihrer Schwester Margaret und ihrem Corgi und das wurde zu einem Doggy. Und diese
die Hunde waren
sehr
genauso
eigensinnig und charmanten Hunde mochte sie besonders gerne.
Und die waren genauso wie der Rest der Familie.
Ja,
ne?
Und wie sie auch anscheinend. Ne?
Naja, ich weiß nicht, ob sie
eigensinnig?
So
naja.
Von ihr hat man nie, glaube ich, so eine Gärtner- oder Reitlehrergeschichte gehört. Ne? Das finde ich auch total interessant.
Aber das war vielleicht auch eine Liebe, die so auf Augenhöhe war mit ihrem Prinz Philipp. Und trotzdem hat man ja auch, ich meine, Prinz Philipp hatte ja auch so seine Eigenarten. Das hat er ja auch irgendwann mal gesagt.
Kann man wohl sagen. Aber was ich bis heute nicht ganz verstanden habe, ist diese Diana-Geschichte.
Ja.
Diana war unglücklich mit Charles und fühlte sich da irgendwie verloren in diesem Riesenpalast. Man muss auch sagen, dass die Familie, aus der Diana stammte, die Spencers, die waren irgendwie besserer Adel als diese Windsors. Also es war komischerweise eher so eine nach oben Heirat. Und das Komische war, dass Diana ja sich dann an die Presse gewandt hat, ne, und hat dann erzählt, wie kalt und wie gemein und wie böse die da alle sind.
Ja.
Was natürlich Todsünde ist bei Windsors. Ne? Also so, ja gut, wenn mal irgendwann einer ein bisschen was durchsticht, in Ordnung, aber so die ganze Lebensgeschichte und das ganze Elend auszubreiten. Und ich bin mir nicht ganz sicher, klar, Diana ist die moderne Heilige unserer Tage.
Zugänglich auch, ne?
Ich bin mir trotzdem nicht ganz sicher, wenn man jetzt mal in Schuldkategorien denkt, was wir ja in einem Mutmach-Podcast ungern tun, wo war der Anteil? Waren die Windsors wirklich so gemein und haben ausgestoßen?
Das Volk hat sich, also das Volk war ja immer, das war die 80% haben gesagt, so, das ist unsere Queen und die soll es auch bleiben.
Mhm.
So. Und als das dann mit Charles und Diana 1900, ich weiß gar nicht, 92 oder so zerbrach, und Diana ja dann eigene Wege ging und in den Medien war. Ja, die hat ja die Medien genutzt. Das war so der erste, glaube ich, Verstoß, ne, weil die Queen gesagt hatte, oder weiß ich nicht, aber würde ich jetzt annehmen, dass die Etikette jetzt nicht mehr eingehalten wird.
Ja,
und das zweite Problem war, als Diana gestorben ist, da hat die Queen erst 5 Tage später reagiert.
Sie war auf dem Schloss, ne?
Die war in Schottland, auf ihrem Schloss. Und eigentlich hätte die Bevölkerung erwartet, dass sofort die Flaggen auf Halbmast sind und die Queen irgendwas sagt. Und dann ist sie erst 5 Tage später nach Hause gekommen und hat gesagt, das fand ich dann aber wieder nachvollziehbar, ich bin nicht nur Königin, ich bin auch Großmutter und ich habe mich jetzt erstmal um die Kinder gekümmert.
Um die beiden Söhne von Diana. Und es war angeblich der Premierminister Tony Blair, der ihr gesagt hat, so Mutti, jetzt sieh mal zu, dass du nach London kommst.
Ja, kann sein.
Wobei sie dann aber die Größe hatte, sich zu verneigen, ne, vor dem Sarg von Diana. Ich glaube, dass der Punkt Eifersucht da auch eine Rolle spielte. Diana war populärer, beliebter, vielleicht größer als die Queen selbst.
Ich glaube das anders. Ich glaube tatsächlich, das ist so die Royals, das ist auch ein Unternehmen. Also du kannst das auch als Unternehmen sehen und du hast eine Geschäftsführerin oder eine Chefin und es gibt ganz klare Regeln, wie man sich verhält, weil du siehst es auch bei Meghan. Ja, die ja quasi, Harry und Meghan sind ja richtig rausgeschmissen worden. Die kriegen auch keine Gelder mehr. Also Prinz Charles hat die Gelder eingestellt, weil Meghan auch diese Etikette und diese Tradition kritisiert hat.
So. Aber sorry, dieses Getue so von wegen, oh, wir wollen jetzt ganz diskret und für uns und in Ruhe leben und jede zweite Woche bei Oprah Winfrey auf dem Sofa sitzen.
Nein, das ist nicht der Punkt. Also ich glaube schon, dass diese...
Ja, ist verlogen, will ich sagen.
Ja, aber es ist schon die, also dass die so, dass die, das Fernsehen und die sozialen Medien genutzt worden sind, das ist schon, glaube ich, klar. Aber wie du dann auftrittst und was du dann hältst, ich glaube, da gab es eine Diskrepanz zwischen dem, wie Diana da emotional teilweise Auftritte hatte und die Queen eben eher immer sehr zurückgezogen, sehr überlegt.
Ja, sie nannte ja ihre eigene Familie ganz selbstironisch auch The Firm, also die Firma.
Ja.
Wobei das für mich eine doppelte Bedeutung hat. Die Firma kann auch so ein ironischer Begriff sein für einen Clan oder für eine Mafia. Und das würde, also da gab es auch durchaus Züge. Ne? Es würden auch so Dinge einfach mal so unter der Decke geklärt. Ich meine, Andrew hätte normalerweise nach diesen Epstein-Nummern hätte der in den Knast gemusst. Sorry.
Ja.
Let's fucking face it, um Englisch zu sein. Das wurde offenbar irgendwie unter der Hand mit vielen Millionen einfach so weggemuschelt. Und das hatte natürlich auch was Mafiöses. Mhm. Und wenn du als Diana mehr Popularität hast als der Mafia-Boss, dann gehst du mit Betonpuschen in die Themse. Also ja.
Ja, das würde ich nicht so sehen.
Du glaubst an das Gute, Nick.
Ja, nein, aber die haben sich halt irgendwann geöffnet und ich glaube, das war sogar auf Betreiben von Prinz Philipp, zu sagen, komm, wir müssen hier mal aufmachen, wir müssen uns zeigen, auch menschlich zeigen, auch zeigen, dass wir letztendlich auch irgendwann sterben, was weiß ich. Und gleichzeitig, und sie war ja auch, ich meine, sie ist in den 50er Jahren, ist sie gekrönt worden, ja?
Ja, ja.
Da lag hier Europa in Schutt und Asche, also Zweiter Weltkrieg gerade hinter uns. In England sah es ja nicht besser aus.
Ja, klar.
Und dann hast du da plötzlich diese beiden Glamour Girls, die ja auch beide ganz hübsch waren, ne?
Absolut.
Also absolut.
Prinz Philipp war auch eine Granate.
Ja, ja, eben, genau. Und das ist natürlich so voll der Geschmack der 50er Jahre gewesen. Also vielleicht hast du recht mit deiner Eifersucht. Ich glaube da nicht so dran. Ich glaube tatsächlich, dass sie sehr, sehr stark auf diese Etikette und die Regeln und die Tradition geguckt hat.
Einerseits.
Und dass da so eine junge Prinzessin, die unglücklich ist und so ihr ganzes und dann mit irgendwelchen Reitlehrern und ich weiß nicht was und alles wird öffentlich, dass das nicht in ihrem Sinne war und es deswegen eine, ja, Verwerfung gab.
Laut Diana gab es da so einen Dialog. Diana war bei ihr, bei der Queen und hat gesagt, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und weißt du, was die Queen geantwortet hat?
Na?
Ich weiß auch nicht, was du tun sollst.
Ja.
Und das hat Diana total getroffen, weil sie hätte da, glaube ich, so Wärme oder Verständnis erwartet. Und für die Queen war sie eigentlich schon durch.
Mhm. Ja, das hört sich ja dann auch wieder nach dieser Kühle an, ne? die man ihr bescheinigt oder von der man spricht oder gesprochen hat.
Also, was mich trotzdem immer noch fasziniert, ist, dass man diesen alten Kram wie eine Monarchie mit diesen ganzen Ritualen und Kostümierungen und Schlössern. Weißt du noch, wir waren in Schottland in Balmoral?
Ja, waren wir.
Dieser gigantische Geschenkeladen. Also jedes Museum hat ja so einen Laden, wo man irgendwie Memorabilia kaufen kann. Aber das war natürlich auch eine Riesenmaschine, ne? Also du kaufst ja nicht nur Tassen mit Wappen, du kaufst ja Geschirr, Handtücher, Puzzles.
Ja.
Tomaten von Charles persönlich irgendwie besprochen und so Zeug. Und ja, alles sauteuer. Sauteuer.
Ja, 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 ja. Es gibt ja auch zu ihrem, zu Ehren ihres 70. Thronjahres oder es war ihr Geburtstag, weiß ich nicht. Da gab es diesen kleinen Clip, wo sie Paddington den Bär empfängt.
Absolut. Ja.
Im Schloss. und die trinken Tee. Und Paddington verhält sich ganz bescheuert, weil er nimmt sofort die Teekanne und trinkt daraus. Klar. Und sie hat dann nur noch ein paar Tropfen. Mhm. Und dann sagt er, und dann er macht irgendwie nur Quatsch, und dann sagt er irgendwann, danke, dass Sie mich hier empfangen und herzlichen Glückwunsch. Und ich habe hier in meinem Hut ein Marmeladenbrot. Mhm. Und dann sagt sie, ja, ich habe meins immer in der Tasche. So, und holt es raus. Und dann ist so total lustig, weil die haben ganz viele Menschen stehen, also vor Schloss Windsor. Das ist, die waren da auch wirklich, die waren eingeladen, da Picknick zu machen. Und dann haben sie We Will Rock You geklatscht draußen und drinnen mit diesem, bei diesem kleinen Filmchen nimmt die Queen den Teelöffel und haut so mit Paddington auf der Tasse auch diesen Takt.
Und We Will Rock You von wem?
Von Queen natürlich.
Nicht doof, ne?
Nee.
Nicht doof. Geschäftssinn hatten wir eben schon. Lass uns noch mal ganz kurz.
Das meinte ich ja eben, ne? Da gab es alles Mögliche. Und wir haben auch von Freunden eine Tasse gekriegt mit der Queen, wenn du dich erinnerst.
Ja, jeder hat irgendeine Queen-Tasse irgendwo
oder
stehen.
Oder so ein Wackel-Queen-Dackel.
Ja, so irgend so Zeug. Wie gesagt, sehr bemerkenswert, der Geschäftssinn. Auf der anderen Seite, lass uns noch mal kurz so persönlich privat werden. Die Queen anfassen. Also jetzt außer so, ich weiß gar nicht, Hand geben ging, glaube ich. Aber es gab mal jemanden, der total außerhalb des Protokolls sie so in den Arm oder so den Arm um sie gelegt hat. Mhm. Kannst du dir vorstellen, wer das war? Also niemand aus der königlichen Familie.
Ich wollte gerade sagen Prinz Philipp.
Der als Letzter.
Nee, weiß ich nicht.
Michelle Obama. Ah. Interessanterweise. Also die hatten offenbar irgendwie so einen Draht, und ich weiß gar nicht, also das muss Michelle Obama gewusst haben, dass man die Queen nicht anfasst, und trotzdem gab es wohl so einen Moment.
Schön.
Das finde ich dann auch wieder so aber lebensnah.
Sag mal, was hast du denn, du ganz persönlich, für Erinnerungen, oder wo bist du der Queen das erste Mal begegnet, oder vielleicht gibt es da noch irgend sowas?
Also ich muss gestehen, ich komme aus einem, obwohl ich aus einem kleinen bürgerlichen Haushalt komme, wo ja diese Yellow-Freude, also so Königshäuser und bunte Blätter und so, durchaus verbreitet ist. Meine Familie war vielleicht zu protestantisch, also wir fanden das immer irgendwie unappetitlich, ne? Dieses Gehabe. Kann vielleicht auch damit zu tun haben, dass meine Eltern ja beide Jahrgang 20er, also 1920er, dass deren Eltern ja tatsächlich noch die deutsche Monarchie miterlebt haben und irgendwie komisch fanden. Mhm. Ich weiß es nicht. Also ich hatte eigentlich mit der Queen keine Beziehung. Wie war das bei euch?
Ja, anders.
Also, ja?
Ja, weil mein Vater fand immer diese ganzen Geschichten nicht, sondern diese geschichtliche Einordnung, die ja auch und über Jahrhunderte adlige Familien betraf, die da die Zeitgeschicke regierten, ja, war durchaus die Queen auch so eine Person, die er spannend fand. Und wir haben durchaus so verschiedene Sachen, also Prinzessin Diana und Prinz Charles heiraten und so. Sowas haben wir uns schon im Fernsehen angeguckt.
Ja, klar.
Und Fernseher also jetzt lieb. Nicht die ganze Zeit verfolgt, jetzt über das Jahr in irgendwelchen Zeitungen. Aber das schon. Und da spielt ja auch Rolf Seelmann Eggebert eine ganz, ganz absolut, große Rolle. Der ist sofort in meinem Ohr, wenn ich an die Royals denke.
Absolut.
Und irgendwie auch irre, ne? Dass der, also ich habe sogar die Stimme im Kopf.
Ja. Ich sehe ihn auch vor mir. Was ich ja interessant finde, sind diese 1000 Jahre. Also das, was dein Vater als Historiker immer so interessiert hat. Wie viele Familien oder Imperien haben 1000 Jahre überdauert? Mhm. Ja, die katholische Kirche 2000. Und ich finde tatsächlich, sie spielt in dieser Papstliga, auch wenn da nichts Religiöses ist. Aber sie ist so eine Art Päpstin in Gut. Mhm. Weil das, was sie so durch ihre Art zu leben übertragen hat. Gut, es gibt einen dunklen Flecken.
Ja.
Und das ist der Kolonialismus.
Ja.
Let's face it, um britisch zu bleiben, der Wohlstand der Krone hat natürlich auch was mit der Ausbeutung von Menschen in fernen Ländern zu tun.
Ja.
Und dazu hätte sie sich, wenn ich mir was hätte wünschen dürfen, sehr viel deutlicher, klarer Verantwortung übernehmen und so weiter äußern können.
Aber das kriegen wir ja jetzt vielleicht mit Charles III.
Ja, und das finde ich total spannend. Wenn vor 20, 30 Jahren irgendjemand gesagt hätte, Charles wird König, also nach dieser Diana-Nummer, nach dieser Tampon-Nummer, weißt du, dieser komische Ökobauer und Vogelbeobachter.
Ja, ich freue mich darauf, dass er da jetzt, also ich meine, er engagiert sich da ja sehr stark für die Umwelt und so. Ich hoffe, dass da neue Impulse kommen.
Aber diese 20, 30 Jahre Abstand, also ich sag mal so eine Reifezeit, die hat Charles gebraucht, damit er jetzt als akzeptierter Nachfolger von ihr, wenn die vor 20, 30 Jahren gestorben hätte, alle gesagt, um Gottes Willen, der Clown, das Segelohr da. Und jetzt hat, als hätte sie so lange gelebt, bis ihr sensibler, kleiner Feingeist Charles jetzt endlich auch die Reife hat. Es passt irgendwie so. Also, glaubst du, ist Charles ein King Charles der Dritte?
Ja.
King Charles der Dritte. Glaubst du, er wird ein guter König?
Och, das kann ich nicht beurteilen, aber ich hoffe, also wenn ich mir so angucke, wofür er sich so engagiert, dann hoffe ich das eigentlich. Und er wird sicherlich ein bisschen, denke ich, ja, vielleicht ist er auch zurückhaltend, aber vielleicht ist er auch, dass er sich so ein bisschen mehr, was heißt einmischt, also richtig einmischen kannst du dich ja nicht, aber du kannst vielleicht immer mal wieder so Hinweise geben oder sowas.
Und das Schöne an dieser, auch an diesem ganz schnellen Übergang, ne? Es gab ja praktisch kein Vakuum. Sie war tot und dann war Charles auch schon König, wenn auch nicht offiziell gekrönt, aber in der Funktion. Und irgendein schlauer Mensch, ich weiß nicht mehr, wer hat es gesagt, das Ziel dieser Familie ist der Fortbestand. Nichts anderes. Das ist das große Ziel. Du musst gucken, dass die Linie weitergeht. Ja, und diese ganzen Andrews und Fergies, wie sie alle heißen, und Edwards, ja, die bleiben dann halt so am Wegesrand liegen und immer gucken so, dass diese Tradition, dieses Haus fortbesteht. Das ist der einzige Daseinszweck. Das ist total archaisch. Das ist wie ein Stamm in der Steinzeit. Der hatte genau dieses gleiche Ziel. Er wollte fortbestehen, egal wie.
Weißt du, wer nach Charles kommt?
Hier William.
Ja, genau.
Wieder ein Mann.
Ja, ist halt sein Sohn und ist halt der Älteste. Wenn es jetzt eine Tochter gewesen wäre, dann wäre es eine Königin geworden.
Sag mal, und Camilla darf nicht Königin heißen, ne? Die hat irgendeinen anderen Titel, so eine Art so.
Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt.
Naja, weil sie halt so die geschieden ist. Ich weiß auch gar nicht, muss man adelig sein? Die kommt, die ist eine bürgerliche. Also wir merken, wir kennen uns zu wenig aus.
Genau, wir brauchen wieder Herrn Seelmann Eggebert.
So, und die entscheidende Frage ist, Mutmach-Podcast und die Queen, hat das was miteinander zu tun? Wir müssen jetzt irgendwie auch mal so den Bogen schlagen. Ich finde ja.
Ja, ich finde auch. Also diese Beständigkeit und dieses, also immer so eine Lichtgestalt ist vielleicht zu hoch gehängt, aber so eine Beständigkeit und zu sagen, okay, wie auch der Wandel immer ist, ich bin nach wie vor an Bord und ich passe mich dem auch an. Weil erste Übertragung überhaupt im Fernsehen war tatsächlich ihre Krönung. Also sie ist auch in diese Medienlandschaft reingeworfen worden. Das finde ich, ist schon was Mutmachendes.
Ja, und ich finde auch, dass sie für ewige Werte steht. Also so Diskretion, Kontenance, wo niemand so ganz genau weiß, was das ist, aber es ist irgendwie Pflichtbewusstsein. Ja. Mhm.
Aber auch Humor. Also ich finde, Humor ist auch was.
Ja, aber eben diesen feinen. Also es gibt königlichen Humor.
Ja, britischer.
Es ist noch mehr als britisch. Ich glaube, es gibt royal-britischen Humor und den konnte sie auch gut. Und ein unglaublich diszipliniertes Leben. Man denkt ja immer, König, ist den ganzen Tag Party und so.
Naja, und auch, dass sie mit ihrem Ehemann so lange zusammen war.
Wie
ne?
wir, Schatz.
Ja, na, wir müssen da noch ganz schön, ich glaube 70 Jahre oder so waren die verheiratet.
40 haben wir noch.
Ja, ich weiß nicht, ob wir das in diesem Leben noch schaffen.
Ja, schaffen wir.
Aber eins muss ich noch sagen, als ich das gestern gehört habe, dass sie gestorben ist, war das für mich natürlich auch eine Meldung und auch was Besonderes. Und gleichzeitig gab es andere Prominente, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne, wo ich wirklich mehr traurig war. Diesmal war ich nicht traurig. Das war schade, aber auch irgendwie verständlich, weil alles ist endlich.
Bei wem warst du mehr traurig?
Bei Amy Winehouse zum Beispiel, da war ich. Oder auch als klar war, dass John Lennon tot ist oder so, ne? Und auch klar war, die Beatles wird es nicht mehr so in dieser Zusammensetzung geben. Da war ich sehr, sehr traurig zum Beispiel.
Wir wünschen Eurer Majestät eine Frau, für die der Begriff huldvoll, glaube ich, erfunden worden ist. Wünschen wir jetzt einfach, dass sie mit ihrem Philipp da oben auf einer Wolke sitzt und
sich freut, dass sie wieder zusammen sind.
Ein bisschen Gin Tonic trinken oder Tee und wahnsinnig viel lachen.
Ja, genau.
Wir wünschen euch ein schönes Wochenende.
Und hoffen, dass ihr auch lacht und dass das,
ja. Das
hört sich so staatstragend an. Aber es gibt eine Spotify-Playlist auch zur Queen. Das ist auch alles sehr klassisch, aber spannend.
Podcast von Funke.